Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Hier treffen wir uns jede Woche auf der Suche nach einem ausgeglichenen und selbstbestimmten Leben, irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen. Mit Yoga als unserem Kompass, rund um Themen wie Feminismus, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich unglaublich, dass du dir die Zeit nimmst für die heutige Folge. In dieser Episode haben wir die Ehre, eine außergewöhnliche Persönlichkeit zu begrüßen. Für mich eine neue Ausrichtung des Podcasts gleichzeitig einzuleiten. Denn ab heute steht der Podcast offiziell für nicht nur Yoga, Gesundheit und persönliche Weiterentwicklung, sondern, wie du schon gehört hast, auch für Feminismus. Und ich möchte es als solches auch benennen. An sich ändert sich nichts für dich als Zuhörer und Zuhörerin, denn die Themen waren schon immer präsent. Diese Folge ist der perfekte Einstieg mit der Gästin Christina Lunz. Christina ist Mitbegründerin und CEO des Center for Feminist Foreign Policy, CFFP, Bestseller-Autorin des Buches Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch und eine gefragte Hauptrednerin. Sie wurde von Forbes als eine der 30 unter 30 herausragenden Talente anerkannt und ist Mitglied der Beratergruppe der Gates Foundation Goalkeepers, um nur ein paar Sachen zu nennen. Darüber hinaus ist sie eine preisgekrönte Aktivistin, die sich unermüdlich für Geschlechtergerechtigkeit und eine gerechtere Welt einsetzt. Freu dich auf ein wirklich inspirierendes Gespräch mit einer so einflussreichen oder vielleicht einer der einflussreichsten Stimmen unserer Zeit. Und dann kommt dazu noch der Reminder, dass am Sonntag, den 9.6. die Europawahl stattfindet. Bitte nutze deine Stimme für Demokratie und nimm alle dabei mit, teile das, fordere andere dazu auf, erinnere andere dazu und lasst uns die Welt gerechter machen. Und genau dazu höre nun diesen Podcast mit Christina Lunz, um dich zu motivieren, zu inspirieren, ganz viel Wissen mitzunehmen und wütend und empathisch in den Widerstand zu gehen in dieser verrückten Welt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Christina Lunz im Kale and Cake Podcast. Ich freue mich, ich kann es nicht ganz in Worte fassen, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen.
Danke sehr, ich freue mich auch total.
Lass uns gleich reinspringen, denn dass ich die Möglichkeit habe, privat mit dir zu sprechen und das auch noch aufzeichnen und anderen schenken, ist einfach mega, mega aufregend für mich. Ich war ganz aufgeregt schon die letzten Tage und habe versucht, das irgendwie runterzubrechen auf ein paar Fragen, die ich wichtig finde für mich und für alle, die gerade zuhören. Ich habe dich schon im Intro vorgestellt und jetzt würde ich dich gerne fragen, was würdest du dir wünschen, was die Menschen über Feminismus und feministische Außenpolitik verstehen? Also das, wo jetzt der Podcast auch bewusst reingeht und das, wofür du stehst, wofür du kämpfst und jeden Tag rausgehst in diese verrückte Welt.
Ich glaube, das Wichtigste ist, und es ist auch ziemlich einfach, zu verstehen, dass so die Welt, in der wir leben, wie sie geschaffen wurde und wie sie seit Tausenden, ein paar Tausenden von Jahren, so 4.000 bis 6.000 Jahren, sagt man, gibt es patriarchale Strukturen, also wie die Welt, unsere Gesellschaft seit Tausenden von Jahren funktioniert, funktioniert eben für einen Großteil der Menschen nicht, sondern vor allem für diejenigen, die in Machtpositionen sind und Dinge bestimmen können. Und diese sehr ungerechte Welt, was wir ja auch bei jedem Blick in Nachrichten täglich die ganze Zeit sehen können, auf ganz unterschiedlichen Dimensionen und Ebenen, diese sehr ungerechte Welt, für jede Person, die einen Gerechtigkeitssinn hat, kann so nicht bleiben. Und entsprechend gibt es unterschiedliche Bewegungen seit unterschiedlich viel langer Zeit, die sich dafür einsetzen, dass die Welt gerechter wird. Und die feministischen Bewegungen sind eben so eine wichtige Akteurin. Und seit 200, 250 Jahren setzen sich Feministinnen dafür ein, die Gesellschaft gerechter zu machen, sind ziemlich erfolgreich darin. Wenn wir uns angucken, wo wir herkommen, wo als die Bewegung anfing, Frauen einfach nur das Eigentum ihres Ehemanns waren, wo sie nichts über ihren Körper bestimmen durften, also vergewaltigt werden konnten, auch irgendwie verheiratet werden konnten und viele der Aspekte, die ich jetzt nenne, gibt es ja immer noch so weiter in vielen Teilen der Welt und sich nicht scheiden lassen konnten, nicht den Beruf aussuchen konnten, wo Gewalt gegen Frauen, die immer noch massiv weit verbreitet ist, aber vor nicht allzu langer Zeit auch absolut gesellschaftlich geduldet und nicht sträflich sanktioniert wurde. Diese Welt haben sich eben so einige vor allem Frauen, nicht nur, weil es gibt auch männliche Feministen, daran gemacht, diese Welt gerechter zu gestalten. Und das wünsche ich mir, dass das genauso verstanden wird. Also die Welt ist sehr ungerecht seit sehr langer Zeit und der Feminismus ist eine der erfolgreichsten Bewegungen dahingehend, dass wir alle ein lebenswerteres Leben leben können.
Das ist auch einfach eigentlich nicht diskutierbar, aber es ist erstaunlich, wie viel man darüber diskutieren muss, dass die Welt gerechter werden soll. Und das auch vor allem im politischen Sinne. Und da hast du ja mit CFFP, mit deinem Center for Female Foreign Policy, einen großen Schritt getan. Und das ist ja vor allem in Richtung feministische Außenpolitik. Vielleicht ein großes Feld, aber vielleicht kannst du das auch nochmal kurz hier abholen für alle, die zuhören, für die das vielleicht ein Begriff ist, der nicht so ganz greifbar ist oder noch Neues. Was ist feministische Außenpolitik?
Total gern. Und wenn ich ganz dezent lieb korrigieren darf, Center for Feminist Foreign Policy, nicht Female Foreign Policy.
Aber ja,
ich bin
danke.
Ich bin dankbar, dass du diesen kleinen Versprecher reingebracht hast, weil das nochmal schön mir die Möglichkeit gibt, den Unterschied zu zeigen. Also feministische Außenpolitik statt weibliche Außenpolitik. Feministische Außenpolitik bedeutet eben diese Bemühungen für mehr Gerechtigkeit. Und da ist die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern eine sehr starke Form davon, die eben anzugehen durch außenpolitisches und diplomatisches Verhalten und Strukturen und Prozesse und Institutionen. Und runtergebrochen bedeutet das dann beispielsweise, dass Staaten, aber auch Organisationen und Individuen, die sich für eine feministische Außenpolitik einsetzen, dass sie verlangen, dass Frauen und Menschenrechte wichtiger zählen im außenpolitischen Verhalten und Handeln als wirtschaftliche Interessen zum Beispiel. Oder dass wir Demilitarisierung und Abrüstung weltweit voranbringen, weil der Feminismus geht schon immer gegen Gewaltstrukturen, gegen patriarchale Strukturen. Und Gewaltstrukturen aus einer Gesellschaft zu entziehen, bedeutet eben auch abzurüsten und die Welt für alle sicherer zu machen. Und um da ein paar Zahlen vielleicht kurz zu nennen. Also in Deutschland zum Beispiel ist das so, dass jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt ihm das. In Deutschland fehlen 14.000 Frauenhausplätze. Also man stelle sich vor, dass man schon eine der schlimmsten Formen von männlicher Gewalt überlebt hat, nämlich die Gewalt gegen sich selbst, weil man eben eine Frau ist. Und dann sucht man einen Ort, in dem man hinkommen kann, um Schutz zu suchen, und man wird abgewiesen, weil es keinen Platz gibt. In Deutschland ist es auch so, dass Femizid, also die bewusste Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind, nicht im Strafgesetzbuch so als konkretes Straftat verankert ist. In Deutschland durften bis 1997 Frauen in der Ehe legal vergewaltigt werden. Und in Deutschland und fast überall auf der Welt erfährt fast jede Frau irgendeine Form von männlicher Gewalt. Und das rangiert von sexueller Belästigung oder Belästigung im öffentlichen Raum über körperliche Gewalt, physische Gewalt, sexualisierte Gewalt bis hin zu Femiziden. Und feministische Außenpolitik erkennt an, weil Forschung, empirische Forschung da auch eindeutig ist, dass diese Allgegenwärtigkeit, Verharmlosung und Straffreiheit von männlicher Gewalt, die wir in allen Gesellschaften dieser Welt haben, auch die Basis dafür ist, dass Kriege zwischen Ländern geführt werden. Also empirische Forschung zeigt, dass empirische Forschung zeigt, je patriarchaler eine Gesellschaft innerhalb von Staatsgrenzen sind, also wie verbreiteter männliche Gewalt gegenüber Frauen ist, umso wahrscheinlicher fängt dieser Staat auch mit anderen Staaten Krieg an, umso wahrscheinlicher verletzt dieser Staat Menschenrechtsabkommen. Und daher, wenn wir weltweit, und es ist ein Ziel von vielen Staaten, auch Deutschlands, eines der außenpolitischen Ziele ist, Frieden weltweit zu schaffen. Also wenn wir wirklich Frieden weltweit schaffen wollen, dann müssen wir mit allen Möglichkeiten und da ist Diplomatie eben eine mit allen Möglichkeiten, die wir haben, dazu beitragen, dass weltweit diese patriarchalen, diese Gewaltstrukturen abgebaut werden. Und das kann, um konkrete Beispiele zu nennen, also ein Projekt, was wir beim Center for Feminist Foreign Policy gerade ausführen und schon seit über einem Jahr ist, wir arbeiten mit einigen der führenden afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen zusammen in einem Projekt, das finanziert vom Entwicklungsministerium, das dazu beiträgt oder dass die Frauen die Möglichkeit gibt, und wir als Center agieren da eher als Sekretariat, dass die Frauen Empfehlungen aussprechen können und aber auch auf Konferenzen und in Roundtables, aber auch in Policy Briefs, wie eine Regierung wie Deutschlands, aber auch andere demokratische Regierungen gegenüber der Taliban auftreten sollen. mit dem Ziel, dass Frauenrechte eben geschützt, verteidigt, was auch immer noch in Afghanistan gemacht werden kann, eben kann. Oder ein anderes Projekt, was wir jetzt im Moment gerade umsetzen, auch im Hinblick auf die EU-Wahl, ist eine Mischung aus WählerInnenmobilisierung und darauf aufmerksam machen, dass Antifeminismus und die Einschränkung und das Zurückdrehen von Rechten von Frauen stark zusammenhängt mit Rechtsextremismus, weil die Geschichte zeigt ganz eindeutig und auch die jüngere Geschichte, dass sehr, sehr konservative bis hin zu rechten und rechtsextremen Kräften als eine erste Priorität, wenn sie an die Macht kommen, eigentlich immer ist, Frauenrechte und die Agency und die Handlungsspielräume von Frauen einzuschränken. Und das auf eine außenpolitische Ebene zu bekommen, bedeutet, dass eben auch wie bei den Vereinten Nationen zum Beispiel in den unterschiedlichen Organen, dass dann gefordert wird, dass im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, was sehr viele der wichtigsten Entscheidungen weltweit zu Krieg und Frieden eben macht, dass dann gesagt wird oder dass durch feministische AkteurInnen darauf hingewiesen wird, nee Leute, wenn ihr über Frieden und Sicherheit sprecht, dann müsst ihr auch Frauenrechtsorganisationen, feministische Zivilgesellschaft aus dem und dem Land mit einladen, wenn ihr die Situation wirklich verstehen wollt und Lösungen finden wollt, wie Frieden in diesem Land geschaffen werden kann. Ja, vielleicht so ein paar Beispiele waren das.
Das ist super, weil da kriegt man einfach auch ein Gefühl dafür, wie sehr die Sachen miteinander zusammenhängen, wo oft Feminismus in so eine Ecke gepackt wird, so, ja, ihr wollt einfach nur gegen Männer sein, was ja irgendwie total absurd ist. Und wenn ich dann dein Buch lese, wenn ich mich mit den Themen immer mehr auseinandersetze, was ich tue, und dann werde ich wahnsinnig wütend und weiß dann immer gar nicht, wo soll ich denn überhaupt ansetzen? Und da frage ich mich, du hast jetzt so ein paar Themen angesprochen, wo ich zum Beispiel dann auch gar nicht mal auf dem Schirm habe. Also wie entscheidest du zum Beispiel, wie sich jetzt aktuell einzusetzen für die Streichung des Paragraphen 218? Du hattest das Thema Yes Means Yes als Richtlinie für die EU, was leider gescheitert ist. My Voice, My Choice aktuell europaweit, wenn es um die Sicherung von Rechten zur Abtreibung geht. Wie entscheidest du, und da ist ganz oft das Thema Abtreibung, also diese Entscheidung über den eigenen Körper als Frau, ein ganz wichtiges oder ganz zentrales Thema. Wie wichtig ist dieses Thema auch voranzubringen für dich?
Das ist eine gute Frage. Und bei dem, was du gerade gesagt hast, zwei Sachen möchte ich noch kurz ansetzen. Zum einen, das stimmt, dass immer wieder in der Gesellschaft gesagt wird, ja, Feminismus ist einfach nur Hass gegen Männer. Und das ist so, also so absurd, weil der Feminismus ist eben die Reaktion auf den seit Jahrtausenden alten Hass von Männern auf Frauen und die Unterdrückung von Männern auf Frauen. Und dann genau das Gegenteil, dann zu behaupten, dass Feminismus der Hass auf Männern wird, wenn das Urproblem, die Misogynie und die Frauenverachtung in unserer Gesellschaft ist, dass es eine besondere Qualität, glaube ich, an Täter-Opfer-Umkehrung, die wir auch immer wieder in der Gesellschaft sehen. Also es gäbe keinen Feminismus, gäbe es, also es bräuchte keinen Feminismus, gäbe es nicht gesellschaftlich und historisch verankerten Frauenhass in unserer Gesellschaft. Und dein Punkt zur Wut verstehe ich zu 100% und spüre die fast täglich. Und der Grund, warum ich vor ziemlich genau 10 Jahren meine erste Kampagne startete, und zwar damals gegen die Bild-Zeitung, gegen Springer und die Bild-Zeitung ganz genau, dahingehend gegen deren Sexualisierung von Frauen in der Zeitung, damals noch europaweit verbreiteste Zeitung, war eben diese Wut, weil wir damals noch im Studium war nicht in Deutschland, war in England und war trotzdem so wütend auf etwas, was in Deutschland passiert, dass ich im Studium irgendwie darüber gelernt, dass immer dann, wenn eine Personengruppe objektifiziert wird, und eine Objektifizierung kann durch eine Sexualisierung passieren, durch eine Objektifizierung werden immer menschliche Eigenschaften bei einer Personengruppe abgesprochen. Man sieht sie eben nur noch als Objekt. Und wenn wir Personengruppen objektifizieren, entmenschlichen, führt das immer dazu, dass die Schwelle, Gewalt gegenüber dieser Personengruppe auszuüben, sinkt und die Gewalt gegenüber dieser Personengruppe ansteigt. Und das passiert einfach ständig, eben auch durch Medien wie Springer-Medien und vor allem die Bild-Zeitung. Jeden Tag diese Objektifizierung, Sexualisierung von Frauen. Und gleichzeitig haben wir diese immens hohen Gewaltraten gegenüber Frauen in unserer Gesellschaft. Und ich hatte damals irgendwie die Bild-Zeitung, ich war zurück in den Semesterferien in Deutschland, und hier in meinem Dorf, wo ich gerade bin, während wir diesen Podcast aufnehmen, hatte ich die Bild-Zeitung ausgebreitet gesehen. Auf der Titelseite wurde dazu aufgerufen, den schönsten Deutschlands schönsten TV-Busen zu wählen, in dem nur die Brüste, nur die Ausschnitte von sehr berühmten Frauen aufgezeigt wurden. Sehr Frauen, die wahnsinnig viel erreicht haben und viel bewegen in unserer Gesellschaft. Und diese Degradierung, diese absolute Degradierung von komplexen, wundervollen, erfolgreichen, ambitionierten, einflussreichen Frauenpersönlichkeiten auf deren Busen und damit durch die Absprache von jeglichen Respekt gegenüber diesen Frauen, aber Frauen im Allgemeinen, hat mich so wütend gemacht, eben diese Kampagne gegen die Bild-Zeitung damals startete, die auch sehr erfolgreich war, über 60.000 Unterschriften und viel Aufmerksamkeit. Und in jedem Fall war das dann so, dass durch diese Kampagne eben meine anderen Aktivitäten und Aktivismus über die Zeit eben aufgebaut wurde und ich mich dann irgendwann für feministische Außenpolitik so als Hauptfokus entschieden hatte. Aber zu deiner Frage, wie ich auswähle, für was ich mich einsetze, es ist wirklich schwierig, denn es gibt so viele Themen jeden Tag. Also jetzt, wo wir sprechen, ne, die Frage Frauen in Afghanistan, die israelischen Gefangenen, die sexualisierte Gewalt, die israelischen Gefangenen erleben oder die erlebt haben, die schon umgebracht wurden, die Frauen in Gaza, die Mädchen und Frauen und Menschen in Gaza und die humanitäre Katastrophe dort, die Angriffe auf ja unsere Selbstbestimmung über den eigenen Körper, die Zunahme in autoritären Staaten, was bedeutet das für Frauenrechte, Klimakatastrophe und die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen, also die Brennpunkte, also die existenziellen Probleme in unserer Gesellschaft von steigenden Militarisierung, steigenden Zahlen von Konflikten und Konflikten getöteten Menschen, humanitären Katastrophen. Das ist alles so immens. Und gleichzeitig haben wir alle irgendwie nur gewisse Möglichkeiten zu agieren und versuchen, Einfluss zu haben. Bei uns dann oder bei mir, beim Center for Feminist Foreign Policy, ist das dann irgendwie so eine Mischung aus, was wir am wichtigsten finden, verbunden mit dem, wo wir denken, dass wir einen Einfluss haben können. Und das ist bei mir, bei uns aufgrund der Expertise und aber auch Netzwerke. Netzwerke sind ja ganz wichtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel aktuell eine Kampagne aufbaue und eine Veranstaltung die Tage zur Verbindung von Antifeminismus und Rechtsextremismus, muss ich mir überlegen, okay, ich habe sehr wenig Zeit und nicht genug Geld, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Deswegen brauche ich umso bessere Kontakte und Netzwerke, damit mir das dabei hilft. Und so entscheiden wir dann irgendwie, womit wir uns gerade befassen. Und in jedem Moment, wo wir uns für etwas beschaffen, entscheiden, unsere Aufmerksamkeit draufzulegen, in dem Moment entscheiden wir uns leider gegen etwas, was dann von uns auf jeden Fall nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist aufgrund der hohen Gleichzeitigkeit von so vielen Problemen rund um das Thema Krieg, Frieden und Frauenrechte, ja, immer eine Abwägungssache, wo man am Ende nie zufrieden sein kann.
Ja, das ist einem irgendwie schon klar, aber es ist so gut, das von jemandem wie dir zu hören, zu sagen, so, okay, man muss Entscheidungen fällen und zu sagen, wo kann ich am meisten wirken, wo kann ich am meisten zusammen, auch die Leute zusammenbringen, wo habe ich am meisten Hebel und dann auch damit okay sein, dass es halt nicht alles auf einmal geht. Weil man hat dann doch immer so hohe Erwartungen an sich, wenn man sagt, okay, ich möchte was bewirken, ich möchte irgendwo dabei sein. Jetzt, wenn ich dein Buch lese, existieren da wahnsinnig viele Frauen in der Geschichte, von denen ich noch nie was gehört habe. Straßen, Gebäude, Universitäten, alles in unserer Welt ist nach Männern benannt. Ich war gerade in Irland und in Dublin und dann muss ich mir wieder eine Statue von einem Typen anschauen. Dann muss ich mir wieder die Straße von einem Mann hier. Und also man ist davon ja umgeben. Und ich finde es so schade, weil es werden sehr viele Frauen einfach gar nicht in den Vordergrund gestellt, die so bedeutend sind und in deinem Buch lerne ich so viele kennen. Hast du vielleicht 1 bis 3 Frauen, die wir nicht kennen, die wir kennen sollten aus der Geschichte oder aus dem Heute?
Liebe diese Frage. Und ja, ich nenne dir gleich ein paar Frauen und dann gleich aber auch vielleicht Buchtipps genau zu dem Thema. So, es wird ja auch so eine patriarchale Erzählung in unserer Gesellschaft ist, ja, Frauen in der Vergangenheit haben ja irgendwie nichts Ordentliches erfunden, nichts Wichtiges beigetragen, haben keine Staaten gelenkt, irgendwie. Oder die Frage, warum sind die Zahlen weiß ich gerade nicht auswendig, aber ich glaube, 80-90% aller NobelpreisträgerInnen sind Männer. Wird oft gesagt, ja, Frauen waren einfach nicht so gut. So, und das ist natürlich, es könnte nichts ferner davon liegen, sondern Frauen wurden in der Vergangenheit, und da gibt es viele Mechanismen, wir könnten viele Podcasts folgen damit füllen, Frauen wurden in der Vergangenheit ihnen wurde ja verboten zu arbeiten. Frauen durften sich irgendwie weder versammeln, auch nicht in Deutschland, bis ins Anfang der 20. Jahrhunderte hinein durften sie sich nicht versammeln, durften irgendwie politisch nicht entsprechend agieren wie Männer, bis in die Ende 60er Jahre hinein durften sie nicht ohne der Erlaubnis des Ehemannes allein entscheiden, wie sie arbeiten. Und Frauen wurde einfach fast jede, man sagt Agency, also die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten, seit Jahrhunderten von Jahren genommen. Und dass wir das jetzt, viele von uns jetzt endlich können, zu einem gewissen Ausmaß, und dann gibt es immer noch irgendwie die krasse Ungleichverteilung von Care-Arbeit in fast allen Partnerschaften, die das natürlich dann auch wieder einschränken würden und. Aber dass wir theoretisch, vor allem jetzt hier in Deutschland, diese Möglichkeit haben seit ein paar Jahrzehnten, das ist ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt in der Geschichte, in der Frauen sehr viel nicht durften und es ihnen verboten war. Und daher, und dann kommt hinzu, dass auch wenn Frauen tolle Sachen getan haben, und im Buch, danke, dass du es erwähnst, erwähne ich wirklich viele von ihnen, das ist mir auch sehr wichtig, schreibe Porträts über Frauen, die aktuell leben und feministische Außenpolitik mit vorgebracht haben, aber auch historische Figuren. Und dazu gehört zum Beispiel eine Anita Augsburg oder Lida Gustava Heymann, Lida G. Heymann, beide ganz fundamental in der Antikriegsbewegung seit Anfang ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die auch damals 1915 während des Ersten Weltkrieges in Den Haag dabei waren bei der ersten internationalen Frauenfriedenskonferenz, um damals schon eine komplette Neuordnung der internationalen Politik zu fordern. So sind die Anfänge von feministischer Außenpolitik. Und also genau, eine Lida Gustava Heymann, eine Anita Augsburg oder aktuell Frauen wie eine Beatrice Finn, die mit ihrer Organisation der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons den völkerrechtliche Verbot von Nuklearwaffen vor einigen Jahren geschafft hat. Dann gibt es meine Mentorin Cilla Elworthy, von der ich so viel seit Jahren lerne, die mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert und viele Organisationen gegründet hat, von nuklearer Abrüstung bis lokalem Peacebuilding. Es gibt so viele großartige, und an dieser Stelle vielleicht auch noch drei Buchtipps, die mir kommen, die ich wirklich, ja, nicht zufällig, aber die ich in letzter Zeit gelesen habe. Der Zufall in dem Punkt ist, dass alle große Überschneidungen haben, die ich davor nicht auf dem Schirm hatte. So, das möchte ich sagen. Und die sich alle auch darum drehen, um das Stummmachen auch und das Auslöschen von Frauen in der Geschichte. Weil in dem Moment, wo Frauen auch historisch und vor vielen Jahren, obwohl sie es eigentlich nicht durften, großartige Dinge, ob in Politik, in der Wissenschaft, in der Literatur, geschafft haben, finden sie kaum in Geschichtsbüchern statt und finden kaum im Kanon von Literatur oder im Kanon der Musik oder wo auch immer statt. Sie werden nicht als wichtig und relevant angesehen, weil diejenigen, die Macht historisch haben, zu bestimmen, wer ist denn relevant in einem Bereich, das waren eben vor allem Männer und die vor allem eben ihre Kumpels und Bekannten und andere Männer auf Podeste gehoben haben. Und zum einen ist da das Buch von Virginia Woolf, Ein Zimmer für sich allein, A Room of One's Own. Das ist ein Klassiker, ganz wichtig. Sie schreibt eben über die ganzen Frauen in der Literatur und die da fehlen, die Stimmen und wieso sie fehlen und was denn gewesen wäre, hätte Shakespeare eine Schwester gehabt, die genau so wie er agiert und geschrieben und gestaltet hätte. Mit Sicherheit würden wir heute nie von ihr reden, weil sie damals mit Sicherheit für verrückt erklärt worden wäre, für eine Frau mit so viel Verstand und Genialität. Oder das Buch Frauenliteratur, das auch ganz wunderbar das Ausradieren von Frauen in der literarischen Geschichte irgendwie aufzeigt. Und dann habe ich die Tage gelesen, How to Become Famous von Cass Sunstein. Das ist der Partner von Samantha Power, eine ganz großartige Diplomatin. Er an sich ist auch für sich alleine ein schlauer Kopf und ein toller Mensch. Und in seinem Buch How to Become Famous, der Titel so ein bisschen, ja, vielleicht populär mit Absicht geschrieben. Am Ende geht's darum, wer schreibt denn Geschichte in unserer Gesellschaft und wessen Musik, wessen Kunst, wessen Politik, wessen Vorschläge werden denn immer, immer weiter erzählt und bekommen Relevanz. Somit ist das ein sehr spannendes Buch an der Intersektion zwischen Politik, Psychologie und Geschichte. Also die drei: How to Become Famous, A Room of One's Own und Frauenliteratur.
Ja, das Frauenliteratur habe ich auch gelesen. Das hat mich sehr, sehr tief beeindruckt. Und die anderen beiden kommen gleich auf die Liste. Und da kommt jetzt noch bald im Oktober ein neues Buch dazu. Und zwar von dir. Es heißt Empathie und Widerstand. Und ich habe ja schon das Glück gehabt, bei dem M-Stories-Event Go Big, dem Business-Event für Frauen, eine Rede von dir zu hören, eine Keynote. Wir waren kurz danach, war ich auch mit auf der Bühne und du sprichst mir so tief aus dem Herzen und du hast aus dem Buch erzählt. Und eigentlich sind ja Empathie und Widerstand irgendwie Gegensätze oder werden dir verkauft als Gegensätze. Was verstehst du unter Empathie und Widerstand oder wie können wir in den Widerstand gehen und dabei irgendwie empathisch bleiben, halt vielleicht auch unsere Weiblichkeit da auch nicht so zu verlieren?
Ja, danke, dass du es ansprichst. Das Buch ist fast fertig. Also in dem Sinne, es ist fertig geschrieben und die letzten Runden im Lektorat werden gerade durchzogen. Und es erscheint am 17. Oktober diesen Jahres, kann jetzt gerne schon vorbestellt werden. Und genau, Empathie und Widerstand, ja, wie du ansprichst, wird oft als Gegensatzpaare wahrgenommen. Und ich für mich, aber glaube ich, genau, und habe über die Jahre anerkannt, dass es so meine Mischung ist, wie ich versuche, irgendwie gesellschaftlichen Wandel auch mit dabei zu tragen. In dem Sinne, dass so Empathie, in dem Sinne irgendwie so in den Schuhen von anderen zu stehen, irgendwie zugewandt zu sein und versuchen zu verstehen, wie andere Menschen in Situationen agieren, handeln oder es ihnen gerade geht, gleichzeitig dabei, sich nicht irgendwie nur auf eine Position einschießen, in dem Sinne, dass Empathie kein Nullsummenspiel ist. Man kann Empathie gleichzeitig für unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Menschen eben fühlen. Und dieser Punkt ist sehr wichtig, vor allem wenn es um Kriege geht. Weil ich habe auch das Gefühl, dass beim Krieg im Gazastreifen, Israel, Hamas, es so eine Polarisierung über die letzten Monate gegeben hat, dass ganz oft nicht zugelassen wird, dass es eben, dass Empathie kein Nullsummenspiel ist und ich gleichzeitig größte Empathie für die Opfer der Hamas haben kann und gleichzeitig größte Empathie für die Menschen im Gazastreifen. Und ich glaube auch haben muss. Und also Empathie auf der einen Seite und dann Widerstand und damit auch Grenzen setzen, wenn bestimmte Linien überschritten werden. Wenn beispielsweise so diese Zugewandtheit und dieses, pass auf, ich höre dir zu und ich will dir aufrichtig zuhören und ich will auch deine Position verstehen, zum Beispiel in Diskussionen, dass das da ein Ende hat, wo irgendwelche Linien überschritten werden, wie zum Beispiel, wenn Menschen diffamiert, dehumanisiert werden, wenn wir die Menschenrechte nicht mehr beachten und da dann in den Widerstand zu gehen. Also ein Beispiel zu nennen, jetzt beim Thema Schwangerschaftsabbruch und der Tatsache, dass in Deutschland der Schwangerschaftsabbruch immer noch kriminalisiert wird und im Strafgesetzbuch steht und konservative und rechte Akteure in diesem Land daran genauso festhalten wollen. Ich kann da zugewandt bleiben und ich kann sagen, pass auf, ich kann verstehen, dass du für dich selbst Abtreibungen, Schwangerschaftsabbrüche nicht in Frage kommen würden und du die nicht gut findest. Und gleichzeitig überschreitet diese Haltung dann eine Linie, wenn deine Einstellung über dich und deinen eigenen Körper und wie du es gestalten würdest, überschreitet dann eine Linie, wenn du das auch für andere Menschen verlangst und damit Entscheidungen auch für den Körper von anderen Menschen eben einschränkst. So nach dem Motto, jeder darf und kann seine eigene Meinung zu Abbrüchen haben, aber es steht niemandem zu, derart über die Gesundheit, den Körper und das Leben anderer Menschen zu entscheiden. Und da darf und muss man, glaube ich, auch dann auch in den Widerstand gehen, wenn Menschenrechte überschritten werden. Und für mich ist dieses Wissen darüber, dass Empathie und Widerstand sehr gut zusammengehen und dass es überhaupt nicht stimmt, dass wir irgendwie ständig irgendwie hart und mit Ellenbogen sein müssen, wenn wir irgendwie in Positionen in der Gesellschaft sind, wo wir auch einen Impact haben und auch irgendwie vielleicht ein bisschen Macht und Möglichkeiten vor allem, dass man da überhaupt nicht vielleicht auch seine Sanftheit und die Softness aufgeben muss, sondern die darf da bleiben. Und diese Sanftheit und Softness, diese Zugewandtheit dann gegenüber den Menschen, die diskriminiert, unterdrückt werden, deren Menschenrechte verletzt werden, die bedeutet dann aber, dass man bestimmte Dinge nicht zulässt und Stopp sagt.
Das ist, Ich kann da auch wieder nur nicken, weil es einfach so schön ist, wie du das beschreibst. Und auch etwas, was ich auch immer wieder versuche zu leben und selbst darzustellen. Und ich denke mir, dass viele, die gerade zuhören, sagen, okay, ich habe vielleicht schon mal so eine Situation erlebt, aber vor allem, wo solche Dinge ja passieren, ist im Privaten. Also, dass der Onkel und der Kumpel oder wer auch immer oder auch vielleicht sogar ein feministischer Vater mal eine Aussage macht, die einfach nicht in Ordnung ist oder die einfach so aus einem alten Kontext ist, die noch nicht hinterfragt wurde. Und wie gehst du in solchen Situationen dann um? Weil ich finde das immer, ich privat erlebe das auch immer wieder mit auch meiner eigenen Familie, die wahnsinnig pro Feminismus sind, mit einer wahnsinnig kraftvollen und starken Mutter und auch in einer Beziehung. Und trotzdem kommen dann immer wieder Momente, wo eben dann vor allem die Männer das gar nicht erst sehen, wie tief verwurzelt diese patriarchalen Strukturen sind und dann eher aber auch, wenn, wie ich das mache, offensichtlich nicht so happy sind, sondern eher negativ reagieren. Hast du da vielleicht einen Tipp für alle, die sagen, okay, auf politischer Ebene ja oder auch in der Arbeit ja, aber wie ist es denn bei Freunden und Familie?
Ja, sehr gute Frage. Also bei Freunden und Familie, ich versuche auf jeden Fall zugewandt zu bleiben. Und wenn dann, ich überlege mal kurz eine Situation, wenn zum Beispiel, ja, vielleicht na, nicht nur hier auf dem Dorf, ich wollte jetzt sagen, hier auf dem Dorf ist es sehr weit verbreitet, so diese alten Rollenmodelle, wie Geschlechterrollen ausgelebt werden, vor allem nach der Geburt eines Kindes. Das ist nicht nur auf dem Dorf hier so, das kenne ich auch von Freunden und Bekannten aus Berlin. Aber wenn, genau, wenn dann Dinge gesagt werden wie, ja, aber die Frau ist ja die, die auch viel lieber beim Kind bleiben möchte. Und dann ist es auch in Ordnung, dass sie zu Hause bleibt und der Mann weiter Karriere macht. Und Frauen können das ja auch besser und die haben viel bessere Verbindung zum Kind und alle Sachen, die auch legitimiert, dass man die Frau aus dem Öffentlichen rausholt und in die, wenn sie es nicht möchte, oder auch in die Teilzeit eben zwängt. In so einem Moment, glaube ich, kann man sagen, du pass auf, ich kann das sehen, wo das herkommt, deine Haltung dazu, weil das hier und in unserer ganzen Gesellschaft seit Jahrhunderten von Jahren so gelebt wird. Und gleichzeitig ist es jedoch so, dass sehr viele Frauen darüber sehr unglücklich sind. Das wissen wir aus Studien. Wir wissen aus Studien, dass die Tatsache, dass Frauen auch in Deutschland, ich glaube, die Zahlen sind 70% der Sorgearbeit machen, auch wenn beide gleich viel arbeiten, dass das Frauen völlig am Rande von körperlichen Fähigkeiten und auch Gesundheit bringt und in große Unzufriedenheit. Und das heißt, wenn du und wir alle Interesse daran haben, dass es uns allen gut geht und vor allem auch nachdem Kinder geboren sind, dann müssen wir ganz schnell von diesem alten Rollenmuster wegkommen. Also vielleicht dieses und gleichzeitig auch sagen, ich kann verstehen, wo du herkommst, ich kann verstehen, dass dein Denken so ist, weil vor allem in dem Moment, wo wir Sachen nicht hinterfragen, die in der Gesellschaft immer so weiter transportiert werden als Narrative und man sich nie die Mühe macht, drüber nachzudenken weiter, dann kann man da hängen bleiben. Und gleichzeitig gibt es aber ganz viel anderes, was wir wissen und das vielleicht dann einbringen.
Mhm. Ja, das ist total hilfreich. Danke dir. Jetzt sind wir schon bei der letzten Frage. Und zwar, das, was du tust, ich habe so einen unglaublichen Respekt davor, denn es kostet so viel Energie. Es ist so leicht, immer nur mit den Ellenbogen raus und auf diesen alten Strukturen weiterhin rumzureiten und immer wieder zu sagen, nee, wir gehen neue Wege, ich bin aber auch trotzdem empathisch. Also bei mir, in meiner Welt, kostet das sehr viel Energie. Und deswegen so unsere Frage oder meine Frage an dich, auch vor allem in dem Podcast, was machst du, um dich auszugleichen, um dich aufzuladen, um wieder so, ja, wieder in den Widerstand gehen zu können überhaupt?
Auch eine sehr schöne Frage. Ja, wie du empfinde ich das auch alles sehr als sehr anstrengend. Und für mich, ich glaube, ich habe inzwischen eine sehr gute Mischung hinbekommen. Also zum einen habe ich seit 4 Jahren den besten Therapeuten und Coach, den ich auch, also wir verstehen uns inzwischen sehr, sehr freundschaftlich gut und es macht einen riesen Spaß mit ihm. Und ich auch immer wieder zu ihm sage, passen Sie auf, mich werden Sie nicht mehr los so. Und wir einfach eine ganz, ganz wundervolle Beziehung haben in der Arbeit, die wir miteinander machen. Und das hilft mir, das ist wie so eine Mischung aus emotional, mental, intellektueller, regelmäßiger Check-in und das Durchspielen von Strategien und das ist einfach richtig cool. Und das ist wie so, so eine Art Boxkampftraining die ganze Zeit. Und jemand, der mir so die Schultern massiert und sagt, Mensch, Christina, jetzt schon mal hier dran gedacht, dass man so reagieren könnte und das so sehen könnte. Ich so, stimmt, mache ich das nächste Mal. Und dann lege ich bewusst seit einigen Jahren sehr, sehr viel Wert auf Beziehungen. Also die Beziehungsgestaltung in meinem Leben ist wohl die wichtigste Sache. Also die Beziehung zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meinem Partner bekommt sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Energie, weil das die Orte sind, die mich sehr glücklich machen und auch mit Energie versorgen. Und dann ziehe ich mich schon regelmäßig auch zurück. Also ich verbringe schon auch gerne, wenn das, jetzt wollte ich sagen, wenn das möglich ist, weil der Terminkalender doch auch an Abend sehr, sehr voll ist. Aber auch hier könnte ich natürlich viel mehr absagen. Ne? Das kann ich mir schon auch oft aussuchen. Und bin einfach zu Hause und lese viel in kompletter Stille. Und meine Wohnung, irgendwie, ich habe das große Glück in Berlin, eine Wohnung zu haben, die irgendwie ganz oben ist und wo niemand irgendwie, ich keine Geräusche von anderen höre. Und das sind so Dinge, die ich über mich weiß, die ich brauche, die ich, also ich kenne sehr gut meine Bedürfnisse. Ich weiß, dass ich zu Hause bin, brauche ich ganz, ganz, ganz viel Ruhe. Da möchte ich nichts von anderen irgendwie mitbekommen. Und so, und es ist ein Glück, dass ich vor ein paar Jahren genau so einen Ort gefunden habe. Und ja, also ich reduziere ganz bewusst ganz viel Stimuli und erhöhe ganz viel so die im Beziehung sein, genau.
Mega schön, danke dir für den Einblick in deine Aufladestationen. Und die jetzt zuhören, denken sich hoffentlich oder sicher einmal, wow, wo kann ich diese Bücher kaufen? Also das Vorbestellen haben wir gesagt. Es gibt natürlich noch dein erstes Buch, Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und eben dein Center for Feminist Foreign Policy. Wie kann man dich und vor allem deine Arbeit unterstützen? Und wie kann man sozusagen noch mehr davon erfahren?
Danke. Genau, die Bücher gibt es überall, wo es Bücher gibt. Und mein Center für diejenigen, die da finanziell dazu in der Lage ist, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, nehmen Spenden an und brauchen die auch sehr dringend. Und für alle anderen ist es wirklich, es macht wirklich einen Unterschied jetzt auch mit der Kampagne, die wir die Tage rund um die EU-Wahl aufziehen zur Verbindung von Antifeminismus und Rechtsextremismus. Jede Person, die die Sachen teilt und damit auch ins eigene Netzwerk rausträgt, das hilft so weiter, so viel weiter, weil wir so viele Leute wie möglich erreichen wollen, um zu sagen, Mensch, ihr müsst wählen gehen, weil jede Person, die nicht gewählt hat, durch die Berechnung, wie Stimmen berechnet werden und erhöht die Wahrscheinlichkeit oder erhöht die Stärke von rechtsextremen Kräften eben, wenn man nicht wählt. Das heißt, ihr müsst alle wählen gehen und demokratisch wählen gehen. Ist mir ganz egal was, aber auf Hauptsache demokratisch wählen gehen. Und genau, bitte ganz viel teilen und darauf aufmerksam machen auf die Arbeit. Und genau, das wäre wirklich eine große, große Hilfe.
Sehr gerne, das machen wir auf jeden Fall. Also alle, die zuhören, einmal in die sozialen Medien und per WhatsApp an alle Freunde, einmal die Podcast-Folge und deine Arbeit, ob es die Webseite ist oder irgendwelche Posts. Du hast ja auch, es gibt ja auch einige Petitionen zu unterschreiben, wo du mit dabei bist. Also das ist eine große, schöne Auswahl von Themen, die wichtig sind. Und in diesem Sinne bedanke ich mich unglaublich bei dir, Christina, für deine Zeit, für deine Weisheit, für deine Arbeit. Und ich bin wahnsinnig geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein, und wünsche dir einen wirklich schönen Tag.
Danke, super lieb, super wertschätzend. Das war ganz großartig. Vielen lieben Dank dir.